Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unipass Market Insights. Mein Name ist Florian Oberländer und ich freue mich natürlich, dass Sie wieder dabei sind. Einer darf natürlich nicht fehlen, unser Chefanalyst Gregor Pett. Hallo Gregor.
Hallo Florian.
Gregor, bevor wir anfangen, kurzer Hinweis für Sie da draußen. Sie müssen uns nicht unbedingt zuschauen, Sie können uns auch einfach zuhören, denn wir sind auch verfügbar auf Spotify, Audible und Apple. Also man muss uns nicht immer unbedingt live und in Farbe sehen.
Kann ich auch verstehen, dass jemand uns nicht immer sehen will. Kann.
Ja, oder? Ja, genau. Ich kenne einige, die uns sogar beim Joggen hören.
Im Ernst?
Ja. Mhm. Ja. Also, falls Sie uns beim Joggen gerade zuhören, gut pacen heute, denn wir haben einiges an Themen vorbereitet. Wir gucken ein bisschen auf das Big Picture LNG, besprechen dann natürlich auch, wie es aussah mit dem Blackout in Spanien. Ne? Auch ein spannendes Thema. Und gucken ein bisschen hinter den Vorhang bei der Marktanalyse. Da gibst du uns einen kurzen Einblick. Da kam eine schöne Zuschauerfrage rein. Wir wollen aber natürlich anfangen mit dem Nahen Osten.
Ja.
Wir haben oft darüber gesprochen, dass natürlich die Situation brisant ist und dass natürlich bei einer Eskalation sich das dementsprechend auch auf die Energiemärkte bemerkbar macht. Mhm. Nun ist es eskaliert. Wie haben die Märkte reagiert?
Das traf die Märkte natürlich nicht ganz unvorbereitet. Also insbesondere der Ölpreis war schon in den Vorwochen deutlich gestiegen, als die Märkte sich auf so ein Szenario sozusagen vorbereitet hatten. Die physischen Auswirkungen auf die Märkte sind relativ überschaubar geblieben. Wir sprechen dann über Einschränkungen bei der israelischen Gasproduktion, insbesondere was dazu führt, dass andere Länder, die das Gas aus Israel bekommen, dann aus anderen Quellen mehr importieren müssen, zum Beispiel mehr LNG beziehen müssen. Das große, schwierige Szenario, dass alle zum Beispiel der Weltölproduktion durchfahren auf Tankern, das ist ja ausgeblieben, ne, weil es eben nicht eingetreten ist. Deswegen sind extreme Marktreaktionen bisher ausgeblieben.
Okay, ich glaube, man hat auch auf iranischer Seite gesehen, dass dort auch eine Raffinerien ausgefallen sind und die Produktion dort auch. Das macht sich natürlich dann auch so ein bisschen bemerkbar. Hat sich das denn auch so ein bisschen durchgefiltert, gerade beim Strom? Hat man da irgendwas gesehen?
Relativ wenig. Also theoretisch gehen die natürlich mit, wenn sich Gaspreise erhöhen. Da das aber überschaubar war, war das bei den Strommärkten auch sehr überschaubar.
Okay, gut. Ja, ich glaube, da waren auch noch andere Faktoren ein bisschen preistreibender. Ne? Wir haben im Moment die Maintenance Period in Norwegen. Dann sind die Speicherstände im Moment auf 62%, glaube ich. Und dann hat man natürlich die News aus Frankreich, dass es da ein paar Risse bei ein paar Kernkraftwerken bei EDF gab.
Schon relativ gängig, dass solche Sachen kommen. Das betrachtet man halt. Das wird auch erwartet. Ne? Wir hatten auch zum ersten Mal jetzt ein Hitzethema, ne, bei der Kühlung der Kernkraftwerke an der Rhone. Das ist nicht zur Abschaltung gekommen, aber da muss man auch ein Auge drauf halten, insbesondere in sehr heißen Sommern, ne, dass das Auswirkungen haben kann auf die Verfügbarkeit, insbesondere von Kernkraftwerken.
Klar. Und ich glaube, auch nicht ganz unwichtig sind die Speicherstände, weil im Moment ist eigentlich die Periode, wo die Speicher aufgefüllt werden, gerade beim Gas. Und was jetzt fehlt, fehlt dann halt im Winter, wenn wir es dann wirklich brauchen. Deshalb, das waren, glaube ich, auch noch so die Treiber da.
Genau, ne? Wir haben halt eine relativ gute Versorgungssituation momentan. Wir bekommen Rekordmengen an LNG in Europa. Die norwegischen Produktionen sind von so Wartung abgesehen auf sehr, sehr hohem Niveau. Die Versorgungssituation ist gut. Von daher ist das auch möglich, genug Gas zur Verfügung zu stellen. Aber es gibt halt momentan auch keinen Anreiz so richtig zum Einspeichern. Das darf man nicht vergessen.
Wie sähe das aus, wenn Iran wirklich entscheidet, okay, wir schließen die Straße von Hormuz?
Ich meine, das ist humanitär immer noch sehr schwierig und sehr schlimm. Aber energiewirtschaftlich beruhigt es sich natürlich erstmal. Für den Iran gibt es eigentlich keinen guten Grund, die Straße von Hormuz zu blockieren, ne, weil dann viele andere Länder, insbesondere auch China, diese Mengen nicht bekommen an Öl und Gas und das natürlich jetzt auch politisch dann schwierig wird. Der Iran würde sich sehr stark isolieren, wenn sie so einen Schritt unternehmen, was man nicht ausschließen kann. Dinge passieren, die dann auch nicht immer so kontrolliert sind, ne, das weiß man nie. Selbst wenn es aber zu einer Blockade käme, ist davon auszugehen, dass sie nicht von langer Dauer ist. Da sehr viele Länder auch mit Schiffen zum Beispiel vor Ort präsent sind, nicht nur die USA, sondern auch China. Und sehr viele Länder haben Interesse daran, dass der Schiffsverkehr dort störungsfrei läuft. Von daher kann man eigentlich davon ausgehen, dass so eine Blockade auch relativ schnell beseitigt werden würde.
Okay. 20% des weltweiten Rohölexports und 20 bis 25% des weltweiten LNG-Handels.
Ja, und das betrifft eben nicht nur Iran, sondern auch die anderen Golfstaaten,
genau.
Insbesondere natürlich Katar. Auch die hätten kein Interesse daran, dass so eine Blockade passiert.
Wenn wir jetzt ein bisschen in die Glaskugel gucken, ist natürlich schwer, wenn man gerade auch die letzten paar Wochen sieht. Was denkst du, ist ein realistisches Szenario? Wie kann es da ausgehen und wie ist die Auswirkung auf die Energiemärkte?
Ich glaube, es mehren sich die Anzeichen, die angekündigte Zerstörung des iranischen Atomprogramms allenfalls teilweise erreicht wurde. Also es gibt keinen Nachweis, dass das vollständig erfolgt ist, soweit die Lage dort. Es ist jetzt erstmal davon auszugehen, dass der Konflikt an sich jetzt nicht beigelegt ist, sondern weiter schwelt. Die Frage ist eher, wie intensiv und wie akut wird das? Das hängt davon ab, ob die USA, Israel und Iran zu einer Einschätzung kommen, dass man jetzt versucht, auf friedlichem und diplomatischem Wege weiterzumachen. Mhm. Da gibt es momentan Chancen. Es ist auch nicht zuletzt aus menschlicher Sicht zu hoffen, dass das weitergeht. Aber der Konflikt an sich wird uns, glaube ich, halten bleiben. Es ist nicht wahrscheinlich, dass der unterliegende Konflikt schnell beigelegt werden wird.
Okay, gut, ja. Wir werden weiter ein Auge drauf haben und natürlich auch hier in diesem Format berichten, wenn wir uns das Big Picture angucken. Weiterhin, Nachfrage aus Asien ist relativ gering, sodass, wie du schon erwähnt hast, der Supply nach Europa relativ gesund ist. Jetzt haben wir jedoch die Situation, und da kam jetzt letztens eine Studie der Agentur der EU für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden, Acer, raus. Ein paar Fakten hier draus, bevor ich zu meiner Frage komme. LNG-Produktion stieg 2024 auf 561 Milliarden Kubikmeter an. EU bleibt größter Importeur, vor China sogar noch. Anteil von LNG in der gesamten Gasversorgung für Europa hat sich im Vergleich zu 2020 von 23% fast verdoppelt im Jahr 2024. Die LNG-Verflüssigungskapazitäten wurden weltweit auch weiter ausgebaut. USA bleibt größter LNG-Produzent mit 30% Share vor Katar und Australien. Sieht ja eigentlich erstmal ganz gut aus. Sind wir da mittlerweile gut aufgestellt oder brauchen wir da in Europa noch irgendwie Bedarf noch?
Also wir sind schon gut aufgestellt, aber man darf jetzt eben auch nicht nachlassen und sagen, jetzt LNG-Kapazität brauchen wir nicht mehr oder so, das wäre nicht der Fall, ne? Sondern die Situation, du hast die Zahlen genannt, zeigt eben, wie wichtig LNG ist für die Versorgungssicherheit in Europa, gerade eben. Ne? Der Ausfall der russischen Liefermengen ist eben auch zu weiten Teilen durch LNG kompensiert worden. Ja. Ne? Und da gibt es auch kurzfristig keine Alternative dazu, also alle Pipeline-Lieferungen aus Ländern, wo man eben noch rankommt, sage ich jetzt mal, sind ja beschränkt im Ausbau. Deswegen ist LNG da das Mittel der Wahl und wird es auch für noch eine ganze Zeit bleiben. Die Botschaft ist im Wesentlichen nicht nachzulassen, das eben auszubauen und eben da dran zu bleiben und jetzt auch nicht drüber nachzudenken, dass man das vielleicht alles nicht mehr braucht. Das ist nicht der Fall.
Wie wichtig ist es dann, sich auch ein bisschen breiter aufzustellen, wenn wir jetzt gerade Straße von Hormuz die Situation haben, wo dann auf einmal 20-25% wegfallen könnten? Wie wichtig ist es da, sich ein bisschen breiter aufzustellen?
Diversifizierung ist natürlich immer wichtig. Wir würden physisch von den Schiffen her durch so eine Blockade noch nicht mal so stark betroffen sein. Aber das ist natürlich ein globaler Markt und alle Probleme, einschließlich Logistikprobleme, die pflanzen sich sofort in den Markt. Das heißt also, man muss da schon hingucken. Aber Diversifizierung ist eben ganz entscheidend. Viel von dem europäischen LNG kommt aus den USA. Die sind ja auch für Europa der stärkste Lieferant. Und da diversifiziert und sicher zu kaufen, ist eben wichtig.
Mhm. Gerade im Hinblick auf 2030 und die Klimaziele dort, wie siehst du da die Wichtigkeit von LNG? Weil, sag ich mal, von Renewables her, Themen wie Hydrogen und Ammonia, scheint ja so, als ob wir da noch ein bisschen länger brauchen würden.
Ja, es entwickelt sich alles nicht so schnell, wie das vor ein paar Jahren noch erhofft worden war. Mhm. Gerade was die grüneren Optionen angeht, also insbesondere jetzt, was der Hochlauf grünen Wasserstoffs angeht, die Elektrolysekapazität, da sind die 2030-Ziele nicht realistisch. Das, was man sich vorgestellt hat, dass das erreicht werden kann. Dann ist natürlich Gas die Alternative der Wahl. Der Ausstieg aus Kohle ist in den meisten Ländern, auch Deutschland natürlich, beschlossene Sache. Das ist auch unterwegs. Ein Kernenergieausstieg ist auch beschlossene Sache. Ein schneller Wiedereinstieg ist dann nicht möglich, nicht zu erwarten. Von daher ist Gas dann das Mittel der Wahl und relativ zu anderen Möglichkeiten einfach noch die beste Möglichkeit.
Okay, ja, verstanden. An Sie da draußen vielleicht auch noch die Information. Uniper hat vor kurzem einen Vertrag diesbezüglich auch mit Woodside abgeschlossen, gibt es auf unserer Presseseite. Vielleicht, wenn Sie Interesse haben, schauen Sie dort gerne mal vorbei. Kommen wir zur Zuschauerfrage, die ich besonders spannend finde. Ja. Emily schreibt, die Welt steht Kopf. Hast du schon einmal etwas Vergleichbares erlebt und wie geht ihr damit als Abteilung um? In der letzten Folge haben wir beim Thema Trading ein bisschen Risk Management und die Wichtigkeit besprochen, Marktanalyse. Ja. Wie wichtig ist das?
Ja, es ist extrem wichtig, da zeitnah dran zu bleiben und sich zu überlegen, was bedeutet das denn jetzt? Der US-Luftschlag gegen die iranische Nuklearinfrastruktur an einem Wochenende ja stattfand, dann muss man natürlich sofort gucken, was bedeutet das und kann ich sehen, dass das mit Energiemärkten was zu tun hat. Unsere Aufgabe ist ja weniger, jetzt irgendwie eine militärische, politische oder humanitäre Lage einzuschätzen. Das spielt natürlich alles eine Rolle dabei, aber wir müssen natürlich sehr zeitnah gucken, was passiert da und welche Auswirkungen hat das auf unser Geschäft. Also wenn die Märkte dann öffnen am Montag, erwarte ich, dass der Preis durch die Decke geht und muss dann schnell Risikomanagement-Entscheidungen treffen, die verhindern, dass ich erheblich da Geld verliere. Ein ganz anderes Thema ist natürlich, dass auch wenn Mitarbeitende in der Region haben, dass man dafür sorgen muss, dass die dann sicher sind. Das ist jetzt nicht unsere originäre Aufgabe als Marktanalyse, muss man aber auch mitbedenken. Also einmal analysiert man die zur Verfügung stellenden Datenquellen, spricht auch mit Leuten in unserem Fall in dem Büro, das wir haben in der Golfregion, versucht sich ein Lagebild zu machen, sodass wir dann die Leute, die die Risiken dann managen müssen, entsprechend beraten kann. Ja, das ist also gängig. Dann ist natürlich auch so, dass man das Wochenende dann auch dran ist. Ne? Also das ist jetzt nicht 24 Stunden. Man guckt immer wieder drauf und sieht, ob die Lage sich verändert hat und ob es neue Informationen gibt, die man dann weitergeben muss und verarbeiten muss.
Verstanden, ja.
Du sagtest auch ähnliche Krisen. Jetzt ist immer schwer, Sachen zu vergleichen, auch gerade was die menschlichen Schicksale angeht. Ne? Aber es gab natürlich schon Krisen, jetzt angefangen von 2001, September 11, dann natürlich die Finanzkrise 2008, aber auch Kernenergieausstieg in Deutschland durch das große Erdbeben in Fukushima indirekt dann mit beeinflusst. Und all diese Sachen sind natürlich Sachen, wo wir auch reagieren mussten.
Ja, es ist wirklich ganz interessant, auch zu wissen, was ihr euch alles anguckt. Wir haben es letztes Mal auch schon besprochen, von Wetter bis hin zu wirklich Currency und so weiter. Ihr schaut euch ja wirklich da alles an.
Und zum Beispiel auch, wo Schiffe sind. Ne? Also Schiffe werden getrackt und man kann halt gucken, wo die langfahren. Man kann jetzt Straße von Hormuz wurde genannt. Man kann halt gucken, ob die das meiden, ob die davor sind, dahinter und was da passiert. Das ist alles, was wir machen.
Ja, und ich glaube auch hier nochmal ein Dank an die Leute, die hinter den Kulissen auch immer hart daran arbeiten, dass wir hier gut präpariert sind.
Auf jeden Fall.
Ja. Wunderbar. Kommen wir zum nächsten Thema, was vor ein paar Wochen in den News war, und zwar das Blackout in Spanien. Was genau ist da passiert?
Im spanischen Netz sind über 2 Gigawatt an Kapazitäten ausgefallen. Dem gingen voran Frequenzschwankungen. Es wird nach einem aktuellen Stand davon ausgegangen, dass es sich um eine Kettenreaktion handelte. Durch Ausfall von Übertragungsstationen. Der spanische Markt ist wenig verknüpft mit den Märkten drumherum. Deswegen ist er zusammen mit dem hohen Anteil an erneuerbaren Energien und weniger Reserven eben eher anfällig gegen solche Ausfälle, wie man gesehen hat. Nach aktuellem Stand gibt es keine Anzeichen für irgendeine Einwirkung. Dritter Cyberattacke oder sowas wurde ja auch mal in den Medien spekuliert. Dafür gibt es keine Anzeichen
derzeit. In Portugal, wo du gerade gesagt hast, vernetzt, ist das aber der Fall. Da sah man dann direkt extreme Schwankungen nach oben für die Strompreise, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja klar, die Preise reagieren dann natürlich in solchen Phasen.
Ja. Um da auch noch mal ein bisschen Nummer hinter zu stellen, haben wir einen Outage von 10 Stunden und geschätzter Schaden variiert von 1,6 bis 4,5 Milliarden Euro, also schon eine etwas größere Summe.
Das ist natürlich schwer zu beziffern. Produktionsausfälle der Industrie, die betroffen war, natürlich Kosten durch die Beseitigung von Schäden, die entstanden sind, etc. Das kumuliert sich schon. Das ist für so eine Volkswirtschaft, die von der Energie sehr stark abhängt, ein schwerer Schlag.
Ja. Wir haben uns natürlich in Deutschland gefragt, kann das hier auch passieren?
Ja, theoretisch immer, ja, aber wir haben natürlich in Deutschland die gute Situation, dass wir sehr verknüpft sind. Wir haben sehr viele Kuppelstellen, wir sind in der Mitte von Europa, ne, haben sehr viele Verknüpfungen mit Nachbarmärkten. Wir haben auch vergleichsweise viel, man nennt es Trägheit im System, das sind rotierende Massen, also auf Deutsch gesagt Gaskraftwerke oder auch Kohlekraftwerke, die in so einer Situation stabilisierend auf das Netz wirken. Man muss sich das so vorstellen, dass eine rotierende Turbine durch ihre Masse Masse natürlich jetzt kinetische Energie speichert. Und die kann, vereinfacht gesagt, in das Netz übergehen. Mhm. Ne, und die ist ja, die dreht sich ja auch erstmal weiter. Eine solche Konfiguration ist halt stabilisierend auch auf die Netzfrequenzen, auf die Netzsituation. Und es ist eben wichtig, dass man ein System hat, das auch solche Eigenschaften hat, dass es sozusagen in so einer Situation dann eben auch stabilisierend wirkt.
Stichwort Reservekapazitäten wahrscheinlich.
Dann. Genau, der Regulierer muss halt dafür sorgen, dass solche Kapazitäten auch am Netz sind. Produkte müssen dann angeboten werden, sodass man das auch anbieten kann, dass das auch angereizt wird, dass Versorger wie wir dann auch solche Kapazitäten vorhalten und bereithalten.
Okay. Was ist so in einem bis zwei Sätzen zusammengefasst dein Takeaway der ganzen Situation?
Also man muss darauf achten, dass man sich konzentriert auf die Sachen, die man beeinflussen kann und wo eben die Aufgabe ist und sich nicht zu sehr ablenken lassen. Es gibt natürlich ganz viele Leute auch, die persönlich betroffen sind von der Situation. Unsere Aufgabe ist halt Energie, Versorgungssicherheit. Darauf müssen wir unser Augenmerk richten und das ist gerade wieder mal besonders spannend.
Ja, das denke ich mir. Ja, und vielen Dank, dass das dann am Ende des Tages auch dazu führt, dass wir hier im Studio stehen und darüber berichten können. Deshalb auch nochmal ein großes Dankeschön an dich und die
gerne.
Marktanalyse. Das war's auch schon für heute wieder. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Sommerpause und hören uns dann im September wieder. Und an Sie da draußen, wenn Sie noch beim Joggen sind, hoffen wir natürlich, dass Sie gut nach Hause kommen und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen.